Guten Morgen, es ist Samstag, der 22. August 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle Hitze- und Corona-Toten, die sich noch immer bester Gesundheit erfreuen. Mein Name ist lange radikalisiert zu Paul Brandenburg und auch meine Bitte ist extrem, eine nämlich um euer Geld. Dieser Podcast hat weder relevante Werbeeinnahmen noch Sponsoren. Hinter uns stehen, im Gegensatz zu anderen, weder Staaten noch Konzerne. Und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich muss nicht lange wählen, denn ich habe eine sehr bevorzugte Runde zu Gast. Aus Linz, wieder im Haus, ist auf 1 Gründer und Chefredakteur Stefan Magnet. Und aus ihren Kärntner Alpen das Ein-Frau-Awareness-Team gegen Bullshit und Verstandesverletzung jeder Art. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Ich grüße die Runde und ich grüße die Zuschauer. Hallo.
Ja, ist heute eine richtige, so richtiger Alpen-Podcast.
Ne? Ja, also wie wäre das bei Grissemann und Stermann so, was? 3-2 für Österreich gegen Deutschland, lassen sich vom Ergebnis nicht irritieren. Es steht 5-0 für Deutschland. Wie immer man sieht. Und bald ist es ja auch soweit. Ich kann natürlich nicht umhin, euch nochmal darauf hinzuweisen. Bald sind sie alle da. Auch auf 1 wird live vor Ort sein, habe ich jetzt erfahren. Nämlich beim Freihafen 2026 vom 30. Oktober bis zum 1. November auf Mallorca. Da sein werden auch Achim Winter, Tom Lausen, Markus Heinz, Boris Brandt, Michael Main, Hermann der Banker, Mike the Pirate und noch viele andere mehr. Und meine Eingangsfrage an dich, Stefan, ist, was können wir denn machen, um auch noch die Preradovic dahin zu kriegen? Es muss doch irgendwie möglich sein,
oder? Ich hab's geahnt. Dieser Sausack.
Einen Privatchat nach Kärnten zu schicken. Ein Entführungskommando.
Also ich muss sagen,
ein freundliches
Stefan
natürlich.
Stefan hat die einzig guten Ideen hier.
Ah, ja. Du, das fliege ich selbst. Also vorsichtig, Milena, du weißt.
Das hast mir schon mal angedroht und dann war irgendwie schlechtes Wetter in den Alpen und so.
Das ist so. Alpenfliegen will gelernt sein. Das gerade so als Flachland Tiroler, als Preuße weiß ich das. Und durch die Alpen fliegen, das ist die hohe Schule. Zumindest wenn du so Kleinmaschinen wie ich sie habe dann oder wie ich sie fliege, fliegst, weil wir kommen ja nicht hoch genug, um über die Berge wegzukommen. Wir müssen also durch die Täler und das, ja das hat's in sich.
Also lebensgefährlich sollte es jetzt nicht auch noch werden. Also
eher
ich habe einen Pudel zu versorgen.
Also wir müssen den Pudel versorgen und eine gute Verbindung finden. Daran werde ich arbeiten, auf jeden Fall. Also mit dem
Aber Leute, die mithelfen, können sich ja bei dir per E-Mail bewerben.
Der Magnet hat die besten Ideen. Also ihr habt es gehört, schreibt an mail@paulbrandenburg.com, wenn ihr die zündende Idee habt. Wir geben nicht auf, es ist ja noch ein bisschen Zeit, auch Milena dort begrüßen zu können. Und natürlich wollen wir vor allem euch dort begrüßen. Geht auf freihafen.live, wenn ihr euch mal nach einem Ticket umschauen möchtet. Das wird allmählich Zeit, weil die Dinger sind gezählt und werden immer knapper zum Glück. Und wir freuen uns, wenn ihr auch mit dabei seid und vor Ort mal ohne Kameras und Mikrofone, also zumindest im Saal und auf der Bühne. Denn wer mit auf 1 sprechen möchte und Interviews geben will, der kann das tun. Aber er wird eben nicht nebenbei gefilmt und landet einfach so im Netz, sondern da sind wir unter uns. Ja, das ist ein erfreuliches Ereignis, was da ansteht und weniger erfreuliche, mit denen müssen wir klassischerweise den Wochenrückblick in der Regel beginnen. Und die Eskalation, Milena, die wird ja immer offensichtlicher und irgendwie auch immer plumper. Bild meldete jetzt zuletzt Breaking News, ein Waffenlager nahe Berlin wurde gefunden. Ja. Da seien angeblich irgendwelche Waffen, die möglicherweise von russischen Agenten eventuell für irgendwelche Anschläge gebraucht werden könnten. Man weiß leider gar nichts, man hat auch keine Verdächtigen irgendwie und nichts weiter, aber der Verfassungsschutz, ja, der schlägt es den Russen zu. Und Bild meldet auch, ein rumänischer Kampfjet habe nun laut Verteidigungsministeriums Angaben eine mit Sprengstoff beladene Drohne abgeschossen, die der Verteidigungsminister Rumäniens als eindeutig nicht aus der Ukraine stammend klassifizierte. Nun werden natürlich wieder die Russen verantwortlich gemacht. Also ja, Lissy überschlägt sich auch schon. Es hört nicht auf und es wird immer plumper, immer direkter und immer mehr. An Vorfällen dieser Art hat man den Eindruck.
Ja, im Übrigen, das Waffenlager nahe Berlin bestand aus 2 Handfeuerwaffen.
Haben Sie die doch gefunden, die ich im Wald verbuddelt habe? Ja.
Das stand da wirklich. Am Ende es wurden 2 Handfeuerwaffen gefunden. Ja. Ich habe das vorhin auch nämlich gelesen, das fand ich sehr lustig. Ja, aber natürlich eskaliert es immer weiter. Und aber diese Drohnen, ja, die immer Russland zugesprochen werden, also auch hier in Rumänien, die wissen ja nichts. Sie sagen auch, wir wissen nichts, aber der Präsident macht gleich Russland verantwortlich.
Könnte ja sein.
Sie stammen ja ganz oft auch aus der Ukraine. Ein schönes Beispiel, ein aktuelles, also die Drohne über Lettland, die im Frühsommer von einem NATO-Kampfjet abgeschossen wurde. Da hat das lettische Militär damals gesagt, die Drohne sei aus Richtung Russland gekommen und der Vorfall könnte mit russischen elektronischen Kampfführungsaktivitäten in Verbindung stehen. Mhm. So, 2 Monate später, also jetzt, Drohne über Lettland kam aus der Ukraine. So, fertig, ja? Und das ist kein Einzelfall, das ist brandgefährlich. Irgendwann kann man uns auch verkaufen, Russland greift die NATO an, wir müssen zurückschlagen, ja? Und die Ukrainer, also Selenskyj und Co., nicht die Bevölkerung, die haben ja durchaus ein Interesse daran, den Krieg zu einem Großen zu machen. Das erhöht ja ihre Chancen gegen Russland, wenn die NATO mitmacht. Und das hält natürlich diese Figuren auch weiter an der Macht. Also, dass mit einer False-Flag-Aktion diese Kriegssituation explodiert, das ist schon gar nicht mehr unwahrscheinlich. Und vielleicht denkt Russland dann auch irgendwann, machen wir es doch selbst. Also, die lauten Stimmen gibt's ja längst und die EU zündelt ja auch immer weiter. Also, die Chef-Undiplomatin Kaja Kallas prescht ja gerade vor. Die will jetzt noch die weitreichendsten Sanktionen und noch eine ganz große Sanktionsliste. Da wird sich die Zahl der sanktionierten russischen Personen, Unternehmen und Organisationen um ein Drittel erhöhen. Und der Druck müsse verstärkt werden, bis Russland den Krieg beendet. Also entweder ist Kallas dümmer als Tinte oder sie will diesen Krieg unbedingt am Leben halten. Muss aber eigentlich auch keine Oder-Frage sein.
Nee, ja. Geht auch um. Ne? Ja.
Und das ist ja die EU-Linie, sonst säße sie ja nicht da. Also die Nachdenkseiten haben vor 2 Jahren, als sie berufen wurde, geschrieben, Kaja Kallas, eine Extremistin, soll die EU vertreten. Also wenn ich jemanden zur Chefdiplomatin mache, der einen militärischen Sieg über Russland fordert, Friedensgespräche als sinnlos bezeichnet und sogar über eine Aufteilung Russlands in kleinere Staaten nachdenkt, also dann will ich ja keinen Frieden. Und im Übrigen sagt die UN gerade, das ist von gestern, also dieser Monat war jetzt der schlimmste für die Ukraine. Ja, Russland eskaliert dort und die EU und Deutschland sollten sich fragen, inwiefern das mit ihrer eigenen Eskalationspolitik zusammenhängt.
Ja, Stefan, dass sie den Krieg wollen, ich meine, auf eins ist da ja auch recht unverblümt in dieser Vermeldung der Tatsache, dass sie den Krieg wollen, das können wir als Gesetz annehmen. Ja, kündigen sie vielfach an. Sie haben Psyops dieser Art. Man sich fragt, glaubt das selbst CDU-Wähler dürften eigentlich in der Lage sein, das zu durchschauen mit diesen Waffenlagern, die da gefunden
nicht
werden.
Nicht übertreiben, ne?
Ja, okay, vielleicht die nicht. Ja.
Nicht alle.
Nicht alle. Aber es ist viel nun in Osteuropa auch die wenigen Stimmen der Vernunft noch weg, die dagegen hielten. Ich meine natürlich insgesamt Viktor Orban vor allem, der da immer noch hart gegenhielt. Wie wahrscheinlich ist es denn nun? Wie nah sind wir denn nun dran? Oder haben Sie es vielleicht, darf man noch optimistisch sein und sagen, naja, Sie haben es mittlerweile so weit überrissen, jeder sieht's und eigentlich nutzt es sich auch ab, was Sie da versuchen?
Ja, ich glaube, es nutzt sich natürlich ab. Denken wir nur an diese Drohneneinlage, die dann der Busfahrer mit Karate oder was auch immer vom Himmel geholt haben soll. Es nutzt sich ab. Die Leute durchschauen das in einer großen Zahl und es wird weggelacht, ja. Aber man darf nicht die Dynamik unterschätzen, wenn es dann tatsächlich etwas gibt, was einschneidend ist. Ja? Also eine False-Flag-Operation, Milena hat es angesprochen, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Ich halte es für wahrscheinlich, dass es über Drohnen laufen wird, weil wir jetzt seit über einem Jahr systematisch und immer wieder konditioniert werden auf diesen Begriff, ja, Drohnen gibt's, die Russen schicken Drohnen, das ist gefährlich. Man kennt ja selbst diese Fliegerspieldrohnen, aber im Krieg kommen dann die Bösen mit der Munition drauf. Und wenn dann wirklich mal so eine Drohne in ein Gebäude fliegt oder Menschen tötet, und das nehmen sie ja bei den großen Inszenierungen, ganz bewusst in Kauf, dann ist Schluss mit lustig, weil dann sind die Leute panisch und der Panik, der Angst im Kopf, der weicht dann die Ratio sozusagen und dann kippen ganz viele Leute bestimmt wieder rein. Deswegen halte ich es für ganz besonders wichtig, dass Blogs wie dieser und alternative Medien und auch aufgewachte Beobachter in den sozialen Medien ständig entschlüsseln, was hier mit uns gemacht wird, nämlich Vorbereitung auf eine Inszenierung, die uns dann alle in den Krieg reißen soll. Und wir dürfen nicht vergessen, es müssen ja nicht 100% der Menschen mitmachen, sondern es müssen nur genügend Menschen in Schockstarre und in Passivität gebracht werden, haben wir bei Corona gesehen, weil der Widerstand formiert sich dann langsam gegen so ein Szenario und bei einem Krieg, da geht's Schlag auf Schlag. Das befürchte ich tatsächlich. Und die EU-Eliten, ich bringe ja dieses Wort gar nicht raus, weil es ein Widerspruch in sich ist, die müssen sich ja in einen Krieg flüchten, denn ihr korruptes, massiv überschuldetes Gebilde das knirscht an allen Ecken und Enden und der diesen Typen in den Parteien, Ursula von der Leyen allen voran, die haben ja jeden Rückhalt verloren, jeden Rückhalt. Und deswegen müssen sie sich in einen Krieg retten. Sie wollen es halt erst 2029 oder 30 machen, weil sie dann kriegstüchtig sind. Ich frage mich, warum soll Putin eigentlich darauf warten, bis wir kriegstüchtig sind? Milena hat sie auch schon angesprochen. Vielleicht reißt den Russen irgendwann mal der Geduldsfaden, man provoziert sie am laufenden Band und dann gehen die rein und dann ist der Salat da.
Ja, genau. Also ganz kurz noch. Ich stimme dir vollkommen zu, Stefan. Und man darf ja auch eins nicht vergessen. Es ist ja inzwischen diesen Regierungen, diesen Eliten, wie du sie nennst, völlig egal, ob wir zustimmen oder nicht. Ja, das haben wir bei Corona gesehen. Es werden einfach restriktive Maßnahmen ergriffen. Ja. Kritiker werden unter Kriegsrecht sofort aus dem Verkehr gezogen. Im Zweifel wird das Internet noch viel mehr zensiert. Also diese ganzen Gesetzesvorhaben der EU oder Regelungen, die laufen ja längst. Ja? Also selbst wenn 50% oder 60% der Leute sagen, nee, wir wollen keinen Krieg, dann ist das eigentlich uninteressant für diese Leute.
Und das Datum ist ja auch egal. Also es geht ja nicht wirklich darum, dass ein aktiver Krieg ausbricht. Also das habe ich auch schon oft gesagt. Es geht ja nicht darum, möglichst großen Knall zu haben. Auch die größten Vollidioten in Brüssel wissen, dass Russland Atomwaffen hat, sehr viel mehr als Frankreich und England zusammen, wenn die denn so bescheuert wären, da irgendwie einzusteigen. Man will also die permanente Drohkulisse. Ja, das ist wie bei Corona, nicht?
Da waren ja dummerweise Klima, auch, überall, ja.
Genau. Da waren ja dummerweise auch keine Leichenberge da oder bei Pandemie. Hitzetoten. Ne? Genau. Also die Drohkulisse, das ist halt das Monster unterm Bett. Und wenn man wirklich mal unter das Bett guckt und feststellt, oh komisch, da ist gar kein Monster, dann wäre ja auch der Effekt vorbei. Also besser ist es, keiner traut sich unter das Bett zu gucken und das Monster wird schön gefürchtet. Und dann funktioniert es halt immer weiter. Ne? Also ganz bald gibt es Krieg. Ganz bald. Und man wird immer neuere ganz bald finden. Also der Putin steht quasi schon an der Grenze. Aber noch haben wir Zeit, ja, deswegen immer rüsten und irgendwann ja mal, nach ganz viel Drohung, wird ja gar nicht mehr in Betracht gezogen in diesem Gerede, dass es vielleicht doch nicht ganz bald kommt, ja, also wenn es nur 1 Milliarde Mal behauptet wird, dass es ganz bald ist, dann sagt ja keiner mehr, ach nee, wir haben uns doch geirrt, ne? Da ist ja nur noch die Frage, wie bald es denn sein wird.
Oder ein ganz langer Abnutzungskrieg, ja, wir sehen es ja in der Ukraine selbst, ja, also ich hatte es ja für unmöglich gehalten, dass der Putin es nicht schafft, innerhalb weniger Monate Kiew einzunehmen, ja, und jetzt geht das über Jahre hinweg, ja, das kann man dem Putin vorwerfen, man kann es als gut finden, weil er nicht mit voller Brachialgewalt anfangs reingegangen ist oder was auch immer, aber es geht seit Jahren so dahin. Ebenso dasselbe Spiel jetzt im Iran, ja, wie oft haben wir schon the greatest victory in history erlebt, ja, also das war der hat ja einen Sieg nach dem anderen und dann sind die Iraner doch noch da und machen die Straße von Hormuz einfach nicht auf. Das geht ja seit Monaten und das sind oder Staaten, die Massenvernichtungswaffen besitzen, die starke Armeen besitzen und es eskaliert auch nie so ganz schlimm, dass der große Knall kommt, den wir uns unter der atomaren Apokalypse vorstellen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im Osten Europas dann es mit einem Drohnenkrieg beginnt und benötigen sie ja, wenn viele Leute sagen, ja, mit welcher Armee sollen wir denn überhaupt heute noch Krieg führen, die Deutschen oder die ÖSIS, mit der Regenbogen-Wogentruppe. Nein, das läuft halt ganz viel mit Maschinen und mit Drohnen und da werden Budgets verschoben. Ganz klar, um das geht es.
Ganz genau.
Und wie leicht das eskalieren kann und wie ernst sie das meinen, vor allem wenn sie sich da selber reingebuddelt haben in ihr Loch, das sehen wir jetzt an dem von dir schon erwähnten Iran-Abenteuer, wenn wir es mal so nennen wollen, und das Iran-Desaster, in das sich US-Präsident Donald Trump gesteuert hat. TKP berichtet, in der US-Administration und im Pentagon wurde ernsthaft wohl über den Einsatz taktischer Atomwaffen gegen den Iran diskutiert. Taktische Atomwaffen seien nicht so gewaltig, schließlich hätten die Brandbombenangriffe von Curtis Lee May auf Tokio mehr Schaden angerichtet als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. So wurde argumentiert. Das ist ja nicht besonders irre, weil diese Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki keine taktischen waren, sondern strategische, also riesige, über hunderte Kilometer, ja, über Jahrzehnte Schäden angerichtet haben. Unter taktischen Atomwaffen versteht man sozusagen sogenannte kleine Nukes, also Mini-Atombümpchen, die eben nur einige Kilometer oder hunderte Kilometer unmittelbaren Schaden anrichten. Natürlich ist das eine vollkommen zynische Runterspielung dieser Nuklearwaffen. Und das allein zu diskutieren, zeigt, zeigt ja, in welche Situationen offensichtlich auch Apparate geraten, die ja nachweislich im Fall der USA, wo der CENTCOM-Kommandeur wohl Trump gewarnt vorher, wie er selber zugab, Trump, dass die Straße von Hormuz von den Iranern blockiert werden würde, dass es am Ende auf einen Bodenkrieg hinausläuft. Ja. Also obwohl sie sehenden Auges sowas gesehen hatten, sind sie dann offensichtlich bereit, über eine solche absurde Eskalation zu diskutieren, und so kann sich das raufschaukeln. Bisher ist es offensichtlich nicht dazu gekommen, aber die Gefahr ist real.
Ja, ja. Das ist ja auch der Gipfel des Hohns. Atomwaffen einsetzen, um ein Land zu hindern, Atomwaffen zu bauen. Ja?
Ja.
Und vor allem, wenn das Tabu Atomwaffen einmal vom Tisch ist, dann ist Wahnsinn. Sowieso alles möglich. Ja? Weil das hat ja ewig lang gehalten. Das hat ja seit Japan damals gehalten, dieses Tabu.
Ja.
Es gab keinen Einsatz von Atomwaffen mehr. Es gab nur die Abschreckung durch Atomwaffen. Und wenn die einmal gefallen sind, dann wird auch die nächste fallen. Und die Russen haben sehr viele davon. Aber interessant ist ja auch, dass dieser Wilkerson, der war ja Stabschef von Ex-Außenminister Paul, von dem stammt ja die Meldung, dass die USA überlegt haben, Atomwaffen einzusetzen. Was der über den Zustand der US-Armee sagt, die sei im Grunde ein totes Pferd. Das ist auch interessant. Wenig Raketen und Probleme der Rüstungsindustrie, weil Rohstoffe aus China fehlten. Hm. Also ich kann das jetzt nicht wirklich belegen oder ich weiß es nicht, aber dieser Mann ist bestens vernetzt dort. Also
ja, gut, er ist bestens vernetzt. Er ist bestens
kommt vernetzt. Allerdings von den Demokraten natürlich. Genau. Das ist auch klar. Ja, ja.
Die USA stehen vor den Midterms. Er ist ein harter Demokrat. Insofern kann es sein, dass übertrieben wird. Aber sicher ist, es läuft nicht gut für Donald Trump im Iran. Und Stefan Magnet, interessanterweise läuft es auch nicht so richtig gut für Israel in Deutschland und Europa, muss man sagen. Womit wir bei dem letzten großen Krisenherd sind, der ja da immer noch schwelt. Wir haben da in einem ansonsten auffallend belanglosen Sommerinterview, sagen wir es mal so. Sogar die Frankfurter Allgemeine Regierungszeitung echauffierte sich darüber, was Lars Klingbeil da im Sat.1 Sommerinterview nicht sagte und dass wir wohl die Wähler nicht ernst nahmen. Aber er sagte ja eine Sache, die durchaus aufhorchen ließ. Die Welt schreibt, Klingbeil eröffnete Debatte im Sommerinterview und trennte dort die deutsche Solidarität mit dem Staat Israel von der Bewertung einzelner Kabinettsmitglieder. Man sei solidarisch mit dem Land, aber, Zitat, nicht in Solidarität mit solchen Ministern wie Ben-Gvir. Ben-Gvir, ein sich selbst faschistisch nennender Politiker, der nationaler Sicherheitsminister in Israel ist, hat ja gesagt, man würde im Gaza täglich bis zu 40 Personen töten und das sei sinngemäß gut so und richtig so. Und
hat er nicht gesagt, man sollte?
Genau. Ja, ja.
Man sollte, nicht man würde.
Nein, man sollte. Also das ist ein Wunsch. Mhm. Ja,
und ja, ja. Aber man würde heißt, die tun es bereits. Aber er sagt, man sollte.
Nein, er fordert das und ganz klar eben auch die Tötung von Zivilisten und Unbeteiligten. Die Welt schreibt weiter, der Vizekanzler ging weiter, als es Regierungsmitglieder in dieser Frage bisher je getan haben. Sanktionen müssten sehr ernsthaft geprüft werden. Also Sanktionen gegen diesen israelischen Minister, einen amtierenden. Deutschland dürfe, Zitat, bei aller Solidarität mit Israel nicht schweigen. Menschen wie Ben-Gvir würden immer wieder zündeln, damit sei eine Grenze überschritten. Und Stefan Magnet, nun, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich meine, freie Medien wie du oder wir sagen sowas ja schon länger, aber dafür sind wir regelmäßig als Antisemiten, als Judenfeinde und letztlich auch als Nazis beschimpft worden, weil wir die unverbrüchliche Solidarität mit Israel in Zweifel ziehen. Es lässt aufhorchen, dass das tatsächlich eine deutsche Regierung jetzt zum ersten Mal also differenziert angeht, oder?
Ja, also zum einen, glaube ich, geht dieses Beschimpfen als Antisemiten ja real weiter und steigert sich zu über Debanking und Beobachtung, ständige Beobachtung und Kriminalisierung durch die Verfassungsschutzeinrichtungen. Das betrifft dich, das betrifft mich. Das ist eine Eskalationsstufe, die absichtlich ziehen. Und wenn es dann eben jemand anderer sagt, ja, ein Regierungsmitglied oder ein Linker oder wie auch immer, dann ist es gut. Dann gibt es vielleicht einen kleinen Sturm der Entrüstung, aber sie setzen ihren ganzen Machtapparat nicht in der Härte ein. Sie wissen warum. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass diese Staatsräson, diese bedingungslose Loyalität zu einem Staat, der permanent völkerrechtliche Verbrechen begeht und Menschenrechtsverbrechen begeht, irgendwann zur Zerreißprobe im Inneren wird. Weil auch die SPD hat natürlich in ihrer Wählerklientel zwei Fraktionen. Die eine, die sagen, egal was Israel macht und wenn die alle abschlachten rundherum, ist es gut, weil aus unserer Geschichte ist es ja nicht anders zu argumentieren und zu erklären. Aber dann gibt es schon die anderen, die sagen, ja, auch wenn Israel Sonderrechte genießt, irgendwo ist Schluss. Die können nicht einfach sagen, es ist gut, da 30, 40 Leute jeden Tag zu liquidieren. Der Ben Gvir stellt sich ja hin bei Baustellen in Israel, macht Videos für Social Media, lächelt rein und sagt, ja, da entstehen die neuen Hinrichtungseinrichtungen für die Palästinenser und da drüben kommen dann die Zuschauertribünen und alle können zuschauen. Also das ist ja geisteskrank, ja. Und da gibt's ganz viele Leute, die sagen, das geht jetzt schon zu weit, weil die machen ja eigentlich die Methoden, die wir den anderen vorwerfen und so weiter und so fort. Das ist eine Zerreißprobe und ich denke, dass ganz wenige Menschen mittlerweile diesen Massenmord in Gaza gutieren, die sagen, ja, das ist alles rechtens und die können da noch ein paar hunderttausend umlegen. Ich glaube, die Zahl derjenigen radikalen, extremen Menschen, die so denken, die Massenmord gutheißen, um vermeintlich etwas Gutes zu bewirken in der Welt, die werden weniger, jeden Tag.
Ja, und zu Klingbeil muss man natürlich auch sagen, die SPD verliert ja enorm an die Linke. Ja?
Genau.
Und da muss er, versucht er, Leute zurückzuholen, die zum Beispiel auf der linken Seite sind ja auch sehr viele, die sich dann mit den Palästinensern also zusammentun oder besser gesagt nicht, wie nennt man, sympathisieren, so war das Wort. Und was dazu kommt, im Grunde muss ja jeder solchen Äußerungen widersprechen, weil man die ja auch nicht relativieren kann. Ja, das weiß ja auch Klingbeil und Merz hat sich ja auch geäußert. Aber selbst wenn, was könnte passieren? Selbst wenn Deutschland sich Sanktionen anschließen würde, es gibt ja ein paar Länder wie Spanien, die Sanktionen gegen Israel ausgerufen haben, aber selbst wenn Deutschland sich Sanktionen anschließen würde, selbst wenn die EU das insgesamt beschließen würde, ich bin da ganz bei Klaus von Donani, also dem Urgestein deutscher Politik, der sagt, Sanktionen haben noch nie etwas gebracht. Und das sieht man ja auch ganz gut an den Russland-Sanktionen der EU. Die haben schon was gebracht, aber dummerweise nur Nachteile für Europa. Ja. Insofern, Sanktionen, Donani sagt ja auch, Sanktionen bringen vielleicht etwas Armut für die Bevölkerung, aber ändern niemals den politischen Kurs des Landes.
Ja, das.
Und also ich bin da ganz voll bei ihm. Es ist Symbolpolitik.
Klar.
Und mal abgesehen davon glaube ich, dass es relativ unwichtig für den Konflikt ist, ob sich Deutschland und die EU aufplustern. Wir spielen da keine große Rolle.
Ja.
Da würde ich gerne was dazu sagen, ja, weil da habe ich mal eine bisschen andere Meinung. Das ist ja gut für den Diskurs, weil ich glaube schon, ja, wenn die Deutschen aufhören würden, Israel zu unterstützen, und da reden wir ja nicht nur von moralischer Unterstützung, sondern da gehen ja Multimillionenbeträge jedes Jahr hin. Die bauen eigene U-Boote für die israelische Armee weiterhin. Ja. Wenn diese Zahlungen aufhören würden, und dann denken wir nur daran, in den USA gibt es ja eine leidenschaftliche Debatte rund um Tucker Carlson, ja, der jetzt eine eigene Bewegung gründet, weil er diesen Krieg nicht möchte. Wenn in den USA oder in Deutschland plötzlich gesagt wird, nicht nur Sanktionen, sondern wir stoppen die Zahlungen, dann geht denen der Nachfluss aus, weil die holen das Geld von dort,
klar,
weil die schöpfen es ja nicht
von Israel. Das steht ja noch gar nicht an. Also weil die Sanktionen,
natürlich,
die
das sind ja weit weg.
Das wird ja nicht passieren.
Nein,
diese Extremsituation wird niemals eintreten. Deswegen
nicht.
Ja auch Symbolpolitik.
Absolut.
Ja, es wird nur höchstens als Symbol. Niemals wird Deutschland Europa so extreme Maßnahmen gegen Israel ergreifen.
Es kann ja sogar noch andersrum kommen. Also die diskutieren Sanktionen gegen Ben Gvir. Stellt euch vor, es gibt tatsächlich so eine unverbindliche Entschlussvorlage, dass man das kritisiert. Das wäre ja schon das Höchste. Das finde ich blöde. Das ist ja schon. Dann wird doch sofort, und das meine ich jetzt ganz ernst, so satirisch zynisch das klingt, dann ist doch sofort wahrscheinlich, dass man im Gegenzug aber sofort drei neue U-Boote für Israel baut, und zwar zum halben Preis, klar, um dann zu zeigen, wir meinen ja nicht alle, ne? Dass wir wollen ja klar trennen.
Das ist klingt bei Lösung, ja.
Ja, so, ja. Das kann ja durchaus passieren, weil wie aktiv diese ganze Schuldirrsinnigkeit und die Holocaust-Industrie ist, das beweist ja ausgerechnet dieser Tage Charlotte Knobloch, eine der letzten Holocaust-Überlebenden und Chefin der Münchner jüdischen Gemeinde, ist im Deutschlandfunk zitiert worden, lässt sich zitieren mit der Aussage, und man halte sich fest, sie hoffe, dass jüdische Familien, die bei einer AfD-Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt dann auswandern werden in großer Zahl, dann anders als in der NS-Zeit noch alle ein aufnahmebereites Land fänden. Der Deutschlandfunk schreibt weiter, Knobloch hat in einem gestern veröffentlichten Gespräch mit dem Magazin Stern Parallelen gezogen zwischen der AfD und der Zeit, bevor die NSDAP an die Macht gekommen ist. Sie meinte, die Gemeinsamkeiten zwischen der NSDAP und der AfD, die werden immer mehr. Und da, Stefan Magnet, ich meine, die Gemeinsamkeiten zwischen einer alterssenilen, verrückten Person und Charlotte Knobloch werden hier offensichtlich auch immer mehr. Aber man sieht, dass das funktioniert noch. Ja, also nun, dieser Dame lässt sich instrumentalisieren, kommt mit solchen wirklich derartig verletzenden, unterirdischen, geschmacklosen Vergleichen und Behauptungen. Aber die Regiemedien kolportieren das und man setzt ja immer noch ganz stark auf diesen Schuldreflex, wenn sowas zum Marketing verwendet wird.
Ja, ich glaube, das sind so die letzten Möglichkeiten, die ihnen auch noch verbleiben in Form von Propaganda und Meinungsmanipulation im friedlichen Stile. Ja. Die nächste Eskalationsstufe sind ja dann schon Wahlausschlüsse, wie wir sie ja auch am laufenden Band erleben. Aber sie können jetzt nur mehr auf diesen Schuldkomplex setzen. Aber da werden sie sich selbst ins Knie schießen. Ja, das erleben wir ja. Das machen die ja seit Monaten, dass sie sagen, in Sachsen-Anhalt geht die Welt unter, wenn die AfD gewinnt, der gefährlichste Mann Deutschlands, bla bla bla. Und trotzdem wählen noch immer oder sagen 40% der Bürger dort, wir werden diese Partei wählen, immer mag mehr, kommen, ja. was wolle. Und sie werden es jetzt überspitzen. Es steigen jetzt in den nächsten Tagen, bin ich überzeugt, die Kirchen in den Ring, ja, jetzt eben die jüdische Kultusgemeinde. Sie werden jeden hervorziehen, der da noch warnen kann, wir driften in ein drittes Reich ab und so weiter und so fort. Und wir werden alle erleben, das beeindruckt die Wähler nicht mehr. Und zwar in einem Ausmaß, das ich als epische Zuspitzung bezeichnet habe in einer aktuellen Sendung, weil ich wirklich glaube, dass hier ein Kipppunkt erreicht ist. Ob sich diesmal ausgehen wird für die Absolute oder nicht, das sei dahingestellt. Aber ja, ein ganz relevanter Anteil lässt sich von diesem Schuldkult und dieser Propaganda nicht mehr beeindrucken. Und das ist ein Grund, positiv zu sein.
Ab 46%, glaube ich, ist glaube ich die Grenze, die AfD sicher bräuchte, damit sie die ausreichende Mehrheit hat. Momentan ist sie je nach Umfrage so bei um die 42%.
Ja, es kommt halt drauf an, ob die Grünen oder die SPD halt reinkommen. Aber übrigens, Stefan, die Kirchen sind schon fleißig dabei. Ja, die Diakonie hat jetzt in Niedersachsen eine Hospizmitarbeiterin, Martina Müller heißt sie, nach 15 Jahren gekündigt. Also sie hat 15 Jahre in diesem Hospiz gearbeitet, weil sie bei der Kommunalwahl in Niedersachsen für die AfD kandidiert.
Ja. Ist ja unchristlich,
also, ja. Gefeuert von der Diakonie, die ordentlich mit Steuergeld gepampert wird. Ja. Und wenn ich dann dabei bei Frau Knoblochs Vergleich bleibe, da müsste auch Frau Knobloch sich doch fragen, erinnert das nicht auch irgendwie an die Methoden der NSDAP, allerdings im fortgeschrittenen Stadium?
Ja gut, Frau Knobloch Frau Knobloch müsste für diese Verharmlosung der NSDAP-Zeit letztlich wegen Volksverhetzung vor Gericht stehen, was natürlich eine Katastrophe wäre. Das wird niemand tun bei einer Holocaust-Überlebenden. Die ist nur auch in einem Alter, dass sie fast wie bei Didi Alaforten, kann man sagen, gut, leise rieselt der Kalk und dann muss man vielleicht...
Aber sie gehört ja auch zum System. Und zwar ist das ja alles ein System. Klar. Ja, dieser ganze, dieses Niederducken der Deutschen, klar. Ihr seid schuld und so weiter. In jeglicher Hinsicht. Kika hat jetzt was gebracht. Kika, der Kinderkanal. Ja, zwei kleine, also kleine Mädchen, vielleicht waren die 10, 12 oder so, ja, also mit dunkler Hautfarbe, haben den Deutschen erstmal erklärt, dass sie schuld sind, ja, weil Kolonialismus und so. Ne? Also
gerade die Deutschen.
Moment mal. Die Deutschen tatsächlich. Weil auch Deutschland. Ja. Auch Deutschland hatte ja
natürlich, Kolonien der Platz an der Sonne, erinnert ihr euch? Der Platz an der Sonne, so das war damals das Schlagwort des Kaisers.
Ja. Aber tatsächlich macht Kika, also missbraucht im Grunde diese zwei Mädchen dazu, diese Propaganda zu machen.
Die hatten Zeit, als weil das Negerbaden ausgefallen ist, Melina. Die konnten nicht zur Volksbühne, weil da...
Ja. Was tut denn eigentlich die Frau Knobloch mit den vielen jüdischen Stimmen, die sich auf eine AfD-Regierung freuen, weil dann der Islamismus weniger werden könnte?
Ja, du hast
das jemand? Du, das der einfach irgendwo versteckt? Oder?
Also du bist jetzt auch wirklich, also noch eine Ebene reinbringen, also wirklich.
Also ehrlich, die jüdischen Freunde, mit denen ich so drüber spreche, was ich reichlich tue, wie es in Deutschland gerade so läuft, die haben vor langen Jahren erklärt, dass sie wieder anfangen, darüber nachzudenken, auszuwandern, wegen des antisemitischen Gewaltterrors, der zunimmt und der ganz klar muslimisch ist. Ja. Und diese Moslem-Importe, die kommen von unserem Regime. Also da hatte keiner Angst vor einer AfD-Übernahme. Diejenigen, die ich kenne, die Angst haben vor einer AfD-Übernahme, jetzt auch sächsische Kollegen von mir, mit denen ich früher gearbeitet habe, die sagen, ja, was kommt da für eine rechtsradikale Truppe an die Macht? Das sind Menschen aus einem klar linken Lager, weit weg von irgendwelcher Straßengewalt, denen es wirtschaftlich sehr gut geht. Also ich kenne, bitte schreibt uns, vielleicht hört uns ein jüdischer Zuschauer, Zuhörer zu, der sagt, na doch, ich habe Angst vor der AfD. Würde mich ernsthaft ohne jeden Zynismus interessieren, ob das so ist. Ich kenne das noch nicht. Ich kenne solche Äußerungen unter Behauptung jüdischer Angst nur von solchen Exponenten wie Frau Knobloch, die sich da instrumentalisieren lassen, oder so einer schrecklichen Kreatur wie dieser Herr Stefan Kramer, der ja ein konvertierter Jude ist, also ein Möchtegern-Jude als Verfassungsschutzpräsident, ich glaube in Sachsen-Anhalt auch, oder in Thüringen, ne?
Thüringen ja. Eingesetzt genau. Von dem linken Ramelow.
Rechtswidrig, weil ihm nämlich die formale Qualifikation fehlt. Er müsste eigentlich nämlich Volljurist sein, 2 juristische Staatsexamen haben. Er hat gar keins, aber das hat man.
Große Verbindung zur Amadeo-Antonio-Stiftung.
Was willst du damit andeuten? Hallo?
Und den russischen Nachtwölfen, wenn ich mich recht erinnere.
Stimmt auch. Ja, das liegt am Motorradfahren. Da habe ich natürlich eine schwache Stelle, weil vom Motorradfahrer, da bin ich auch. Bei all dem Irrsinn, da gibt es eine interessante Meldung, die ganz schön eingeschlagen hat dieser Woche. NTV schreibt, aufgeregt und nicht ganz unberechtigt, kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erklärt ein CDU-Ortsbürgermeister seine Unterstützung für die AfD. In einem als offenen Brandbrief bezeichneten Schreiben, über welches mehrere Medien übereinstimmen, berichten, erklärt der Kommunalpolitiker Bernd Prange, die Rechtsaußenpartei, so schreibt NTV, am 6. September wählen zu wollen. Prange schreibt, meine konservativen Werte, Leistung, Ordnung, Sicherheit, nationale Souveränität, wirtschaftliche Vernunft und Schutz unserer kulturellen Identität finde ich in der CDU immer weniger vertreten. Stefan Magnet, der Mann könnte ja, der klingt fast wie du. Der scheint ein Nazi zu sein. Also du, ja, immer mehr spricht ja für deine These, nicht? Die sind, ja, die pfeifen aus dem letzten Loch und ihre Brandmauer brennt lichterloh.
Ja. Ja, ich glaube, die Nerven liegen blank. In der CDU muss man sich das ja so vorstellen, die waren über Jahrzehnte erfolgsverwöhnt und dann rücken die immer weiter ab von ihren eigenen Prinzipien. Ja, die haben ja jetzt mittlerweile gar keine mehr, weil die koalieren ja lieber mit Linksextremen, wie nur irgendwo die Brandmauer anstreifen zu wollen. Und die haben an der Basis einen derartigen Aufstand, das wird nur vertuscht durch die mediale Übermacht, die da oben sitzen, ja, der ganze Klüngel um Merz und so weiter. Die leben natürlich in ihrer eigenen Welt, aber die haben den Aufstand von der Basis, weil die Basis hat ja eigentlich gar nicht so dieses Problem mit der AfD. Ja, die sagen, natürlich sind die konsequenter und radikaler in vielen Punkten wie wir, aber mit denen könnte man eine Politik machen. Und ich habe oft schon gehört, als ich in Deutschland unterwegs war, von Leuten, die sagen, ja, bei euch in Österreich funktioniert es ja auch. Da gibt es ja auch Zusammenarbeit zwischen unserer Schwesterpartei ÖVP mit der FPÖ. Und dort geht die Welt auch nicht unter. Im Gegenteil, da kann man dann gewisse vernünftige Dinge auch im Verkehrsbereich oder im Energiebereich umsetzen. Ja, die CDU hat ein Problem und da dürfte jemand die Hutschnur gerissen sein, indem dass er dann öffentlich so ein Statement abgibt. Natürlich die beste Wahlkampfhilfe für Sigmund und Co.
Ja, der freut
sich. Ja, und wirklich genial. Das ist ein Wahnsinnsmarketing. Ich meine, das ist ein Ortsbürgermeister einer 1700-Seelen-Gemeinde. Der hätte doch normal die Republik nicht aufschrecken können. Ja. Aber das ist wirklich ein genialer Anschlag auf diese Brandmauer. Und vor allem, wenn er sagt, die Kooperation mit der AfD-Fraktion ist gut und konstruktiv. Gemeinsam mit den Kollegen der AfD haben wir bereits mehrfach konkreten Schaden durch linke Initiativen abwenden können. Ja. Und da die CDU explodiert natürlich. Der Landtagsabgeordnete Ulrich Thomas nennt Prange ein Kameradenschwein. Und das hat auch so was Gestriges, dieses Wort.
Ja, tolles Wort. Ja.
Und jetzt droht der Parteiausschluss. Ja. Und der Prange sagt, ich hoffe, dass die mich rausschmeißen. Ja. Und aber auch ganz bezeichnend.
Niederträchtig
hat er das. Das ist der letzte Angriff von einem verzweifelten CDU-Mann, der sagt, ich stürze mich nochmal in den letzten Kamikaze-Flug, auch wenn ich draufgehe, aber das will ich nochmal getan haben für meine Partei.
Ja.
Ich finde das, großartig.
Für wen tun die das? Ich meine, was hat dieser super blasse Schulze, dieser CDU-Kandidat, ich muss mal nachgucken, heißt der Schulze oder Schulze?
Ja, Schulze.
Was hat der gesagt? Das finde ich nicht gut.
Das finde ich nicht gut.
Und jetzt ist ja, das ist auch ganz interessant, in Bens Podcast, ja, Unscripted, der war ja Ulrich Siegmund jetzt als Gast, da ist ja rausgekommen, dass der Schulze hätte auch dabei sein sollen.
Hat gekniffen, ja.
Also als Duell ohne Zeitbeschränkung und dann ging es hin und her und dann hat er gekniffen. Also er hat, man könnte auch sagen, er hat mutig abgelehnt. Ja? Und das Video haben inzwischen mehr als 4 Millionen Menschen gesehen und währenddessen war Schulze in Kasemuckel und hat vor 3 Leuten, mit 3 Leuten Bratwurst gegessen.
Ja, das ist sogar Sven Schulze klar, dass er dann nicht gewinnen wird. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Die fragen sich dann noch, wie sie dann am Ende darauf reagieren. Die versuchen es nicht mehr ernsthaft da irgendwie noch gegen anzukommen. Dass sie damit auch weitermachen werden und deswegen ist die Frage, wie Stefan Magnets Prognose da eintritt mit dem Schluss und dem Ende, diesem radikalen Kipppunkt. Denn der Deutschlandfunk berichtet ja gerade, dass das zuständige Verwaltungsgericht, was für Lüneburg zuständig ist, jetzt gerade bestätigt hat, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Seehofer versichert, nicht zur Landratswahl im Kreis Friesland antreten darf. Wir erinnern uns, dass die niedersächsische Geheimpolizei unter SPD-Kontrolle ja den Wahlteilnahme für diesen Oppositionskandidaten verboten hatte. Sicher zog vor ein Verwaltungsgericht und unterlag dort. Das Verwaltungsgericht weigerte sich, eine einstweilige Anordnung zu erlassen, mit dem Hinweis darauf, er könne ja, das war das niedersächsische Oberverwaltungsgericht, er könne ja nach der Wahl dann gegen das Wahlergebnis klagen. Und das ist schon besonders irre, ja. Also dass diese Politrichter sich da nicht entblöden, sowas zu unterlassen und zumindest irgendwie in der Sache. Nein, sie wurde ja auf einen Rechtsschutz hinterher hingewiesen.
Ja, 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 es geht ja nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Boote. Das sind ja der zweite AfD-Politiker, dessen Eileantrag wurde auch abgelehnt. Ja. Und die Erklärung der Richter ist auch schön. Entscheidungen, die unmittelbar das Wahlverfahren betreffen, können grundsätzlich erst nach der Wahl überprüft werden.
Es war das Verwaltungsgericht Oldenburg, nur für die Vollständigkeit und die Korrektheit. Und sie wurden darauf verwiesen, sie könnten ja dann noch Beschwerde zum niedersächsischen Oberverwaltungsgericht einlegen. Das ist bestimmt von Erfolg gekrönt. Und ich schätze mal, Sichert und Co. werden es tun, um zu dokumentieren, wie diese Gerichte auch entscheiden. Aber die völlige Aushöhlung und das völlige Aufgeben auch nur der Pose eines pseudodemokratischen Rechtsstaates hier, führen sie damit natürlich eindrücklich vor. Und es läuft ja insgesamt, sagen wir, für die Regimereste, die da noch in Amt und Würden sind, nicht besonders gut. Jetzt kam rechtzeitig kurz vor dem Podcast, dafür danke ich natürlich sehr herzlich dem Plagiatsjäger Steffen Weber, kam heraus, dass auch Berlins Justizsenatorin Feloa Badenberg, die ja früher als Vizepräsidentin, als Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz den staatsmedienwirksamen Beinamen AfD-Jägerin zugeschrieben bekam. Diese AfD-Jägerin, die praktischerweise auch noch eine Quotenmigrantin ist, nämlich eigentlich eine Perserin, eine Iranerin, und auf CDU-Ticket in Berlin Justizministerin wurde, die, man kann es sich nicht vorstellen, diese besagte Quotenfrau hat nun offensichtlich auch in ihrer Doktorarbeit, ähnlich wie Franziska Giffey, wild betrogen oder Mariomettbrötchen. Weber kommt jedenfalls zu dem Fazit, dass sich Plagiate vom Schluss bis zum Klappentext durchziehen. Selbst der Dank an die Eltern soll kopiert sein, weiß die junge Freiheit zu berichten. Das ist natürlich, also Wahnsinn. Stefan, man kann sich das eigentlich gar nicht ausdenken. Und es läuft so gut. Seit diesem Spiegeltitel mit dem gefährlichsten Mann Deutschlands hat man das Gefühl, eigentlich steuert die AfD heimlich die Gegner, oder? Also es ist doch...
Ja, es sieht so aus, ja. Es sieht tatsächlich so aus, als wären wir in einer riesengroßen Satire-Show, ja, und am Ende wird dann aufgelöst, hahaha, es war alles nur Spaß, ja. Die Leute, die hier am Drücker sind, die am meisten gegen die AfD hetzen, man könnte sich jetzt einen nach dem anderen heranziehen, wenn man sich die Lebensläufe ansieht, wenn man sich ihr Wirken ansieht, dann ist eigentlich komplett klar, was das für abgewirtschaftete, korrupte Gestalten sind, ja. Die einen haben betrogen bei der Doktorarbeit, die anderen haben anderweitig Dreck am Stecken, Schulden, sich bereichert, was auch immer. Wir haben es mit einer verlotterten Politklasse zu tun, die sich eben selbst immer wieder Elite schimpft. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer hinsieht, dann versuchen sie bis ins Letzte das zu vertuschen. Die ersten Medienreaktionen auf diese Aufdeckung waren ja auch bezeichnet, wo gesagt wird, ja, jetzt wird das mal geprüft werden und so weiter und so fort. Man will eigentlich nicht um den Umstand sprechen, dass hier eine maßgebliche Person, die sich ja selbst als moralische, juristische Instanz aufspielt, eigentlich völlig unberufen ist für dieses Amt. Ja.
Das ist das Gegenteil dessen, was sie behauptet zu sein. Ja,
ja. Und da steht ja übrigens auch, Badenberg weist den Vorwurf nicht ausdrücklich zurück. Mhm. Also schwingt schon ein bisschen was mit. Jetzt muss die Uni Köln das durchsuchen, was ich ja sehr lustig finde und eigentlich für Berlin so bezeichnend.
Vorsicht!
Zu Badenbergs Ressort gehört auch das gemeinsame juristische Prüfungsamt der Länder Berlin-Brandenburg. Also die Behörde, die juristische Staatsprüfungen organisiert und bewertet.
Ja, ach. Ja?
Also ich persönlich wäre jetzt dafür, so wie es die Niedersachsen mit der Verfassungstreue von Kommunalpolitikern gemacht werden, jedes politische Spitzenamt soll überall jetzt irgendwie alle Prüfungen, Dissertationen und sonst.
Kannst du machen? Ich hab Steffen Weber mal gefragt und habe gesagt, wie kann man das eigentlich, weil ich eigentlich wollte mal meine Doktorarbeit von ihm prüfen lassen, so Spaß, um das Ergebnis dann zu veröffentlichen, um so ein bisschen noch mehr zu sticheln und das bei jeder Gelegenheit Franziska Giffey um die Ohren zu hauen. Da habe ich seine Preise erfahren, die absolut überschaubar sind, ja, also das Geld konnte ich da nicht ausgeben, aber das ist für die Arbeitszeit, die drin steckt. Also es würde nicht viel kosten, würde ich nur sagen, wenn man die beauftragen würde, das zu machen. Das wäre mal eine richtig geile Spendenaktion. Wir sagen, wir schmeißen das zusammen und prüfen mal alles durch an Abschluss Abschlussarbeiten dieser Leute. Ich meine, nichts ist unwichtiger als eine Doktorarbeit und schön für jeden, der sie nicht hat. Ich wäre mittlerweile sowieso, also ich würde das die Regierung erstmal Handwerkern übertragen und gelernten Arbeitern. Und zwar irgendwelchen Zufälligen, die man auslost, weil ich davon ausgehe, dass jeder halbwegs bodenständige Mensch einen 10-mal besseren Job macht, als alle diese Korruptionseliten.
Ja, aber nichts ist wichtiger, als einen Betrüger zu entlarven in absolut. Dem Amt. Weil wer fälscht, genau. ist ein Betrüger. Ich wäre niemals im Natürlich. Leben auf die Idee gekommen, etwas zu fälschen. Ich habe mich ja immer gewundert. Ich sage, aha, der auch gefälscht, der auch gefälscht.
Und selbst wenn du das mal tun würdest, weil du irgendwo bei irgendwelchen mal gestrauchelt bist und so im Leben, dann musst du ja schon extra dreist und ein Riesenvollidiot sein, wenn du diesen Betrug dann irgendwie auch noch ganz vorne auch als Galionsfigur ranschraubst und bei jeder Gelegenheit damit rumgehst. Aber wir haben da bei der Gelegenheit, ist ja meine liebste Clan-kriminelle Betrügerin, Franziska Giffey, darüber hat sich dieser Tage was ergeben, wofür ich sehr herzlich einem Informanten danke, der mir das hat zukommen lassen. Denn wir wissen ja, Franziska Giffey, die Berliner Ex-Bürgermeisterin, Ex-Familienministerin, stolperte ja auch über ihren, also ein bisschen kam sie ins Stolpern, über ihren gefälschten Doktortitel. Und wir wissen auch, dass über ihre Abschlussarbeit entsprechende Beschwerden schon vorlagen von Professoren, die sie damals machten. Aber die Uni dann sagte, nee, die wollen wir jetzt nicht auch noch prüfen, die Abschlussarbeit, jetzt lassen wir mal gut sein. Frau Giffey ist ja schließlich als Funktionärin der regierenden SPD noch wichtig. Und ihr Mann, Carsten Giffey, über den wir letzte Woche sprachen, ist bekanntlich ja als Betrüger aus dem Beamtenverhältnis entfernt worden, weil er seinen Arbeitszeitbetrug 2016 begann. Und jetzt schrieb also ein Informant noch Neues zu diesem Carsten Giffey und erklärt aus Innensicht, dass schon 10 Jahre vor diesem 2016er Fall, für den er verurteilt wurde, auffällig viele Dinge im Amt wohl vorlagen und auch verfolgt wurden. Demnach habe Giffey seine Nebentätigkeiten längst zuvor ungenehmigt parallel zur Hauptdienstzeit ausgeübt. In Bezirksämtern habe man das alles gewusst, was Carsten Giffey trieb, aber erst als die Behördenleitung wechselte, da wurde aus dem absolut und zu jeder Zeit geduldeten Manipulator und Übertreiber dann plötzlich ein Fall. Und sozusagen aus persönlichen Gründen wurde er dann vor den Bus geschubst. Der Informant sagt auch weiter, an Giffeys fachlichen Leistungen seien behördenintern jederzeit starke Zweifel gewesen. Es sei bekannt gewesen, dass Giffey nicht in der Lage sei, auch nur einen Satz geradeaus zu schreiben. Vermutlich sei er Legastheniker. Und für seine Nebenbei-Veröffentlichung habe er stets Ghostwriter verwenden müssen, die ihm seine Sachen schreiben. Das aus der Innenwelt des Carsten Giffey, der übrigens heute wieder im Staatsdienst arbeitet. Nicht mehr als Beamter, aber als öffentlich Bediensteter im Landkreis Jerichower Land. Da kommt er her. Also wir halten fest, der gesamte Mandatsmaden- und Steuermaden-Clan der Giffeys schmarotzt weiter auf Steuergeldern mit seinem Betrügerleben.
Ich wollte ja gerade sagen, Bonnie und Clyde, du sagtest, dass der nicht in der Lage ist, einen Satz aufzuschreiben. Da habe ich dann gedacht, nee, Bonnie und Clyde, da tue ich denen wirklich Unrecht.
Aber schon irre, ne? Also da kannst du kannst dich benehmen, wie du möchtest. Du fällst in diesem Netz immer wieder weich. Betrogen, gelogen, gestohlen, ganz egal. Die kommen wie auch Maulwürfe aus dem nächsten Loch wieder raus und werden weiter Staatsanwalt.
Das sind fleißige Arbeiter.
Stimmt.
Sie schützen sich ja gegenseitig. Die Maulwürfe, ja genau. Ja. Die schützen sich ständig gegenseitig, klar. Weil sie natürlich, jeder weiß vom anderen etwas, wenn so eine lange Karriere im System vorliegt wie bei diesem Herrn, der sich immer wieder als unfähig erwiesen hat, dann weiß der ganz bestimmt wieder von dem und von dem irgendetwas. Und das ganze System ist ja systemisch korrupt angelegt, ja, weil da gibt es ja nichts ohne Gegenleistung. Die ganze Entwicklungshilfe, die ganzen Förderungen, alles, was es da gibt, gibt es ja immer wieder Kickback-Zahlungen. Das kann man natürlich nicht beweisen, weil die Opposition nicht die Möglichkeit hat, bei denen einzureiten und mal Nachschau zu halten, so wie die das ja bei uns ständig machen, sondern es ist jetzt momentan Spekulation, es verdichten sich immer mehr Indizien und immer wieder fliegen solche Fälle auf. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, am Ende halten sie auf Gedeih und Verderb zusammen und darum haben sie ja auch so eine Angst, wenn, wie in Sachsen-Anhalt, dann vielleicht eine Wende kommen könnte, weil dann fliegen auch diese ganzen Machenschaften, Vertuschungen und Betrügereien von denen auf. Ich bin überzeugt, in Sachsen-Anhalt laufen die Schredder seit Monaten auf Hochtouren, um gewisse Dinge da zu vertuschen.
In der Tat. Und wie schlecht es fürs System läuft, das zeigt uns natürlich immer an erster Stelle die gefallene Hauptstadt-Slum-Einheit überhaupt und das Negativbeispiel für Deutschland schlechthin, das ist natürlich Berlin. Da gab es jetzt dieser Tage wohl einen Hackerangriff. Lassen mehrere Medien verlauten. Woher der kommen soll, ist noch unklar. Auffallend ist, dass nicht öffentlich Russland beschuldigt wird, bisher zumindest. Aber bei diesem Hackerangriff, so wissen mehrere zu berichten, unter anderem auch NTV, soll das gesamte Berliner Landesnetz insgesamt beschädigt worden sein. Zwei Behörden seien besonders betroffen, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen sowie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz. Insgesamt 50.000 berechtigte Haushalte in Berlin erhalten deswegen nun kein Wohngeld ausbezahlt und andere Behördenvorgänge und Leistungen sollen gestört sein. Zuerst hieß es, es sei unklar, ob wichtige Daten abgeflossen seien. Dann trat der erste Berliner Pädophilenfreund und Tennisspieler sowie Gewohnheitslügner Kai Wegner vor die Presse und erklärte, nein, es seien überhaupt keine wichtigen Daten abgeflossen. Melina, ich meine, wenn ein Mann wie Kai Wegner ja mit seiner Integrität das garantiert, können wir eigentlich sicher sein, dass verdammt viele wichtige Daten abhandengekommen sind, oder?
Ja, sehr gut möglich. Also wie ich hörte, arbeiten die Beamten auf uralten Rechnern, bei denen man nicht weiß, ob sie ein Update überstehen würden. Ja. Und Berlin wollte ja die IT bis 2024 zentralisieren. Okay, das ist erst 2 Jahre her. Also in Berlin ist das ja auch ein Wimpernschlag, könnte man sagen. Also was die Bürokratie angeht. Aber du hast gerade gesagt, sie beschuldigen noch nicht den bösen Russen. Naja,
doch.
So ganz können sie die Propaganda nicht lassen. Wir haben keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber es sind hybride Angriffe. Also damit weiß ja jeder gleich, natürlich. Also hybride Angriffe ist ja das Synonym für Russland inzwischen. Ja. Also insofern auch dort kommt das vor. Ne?
Ja. In der Tat.
Es ist auch irgendwo ein Hoffnungsschimmer, muss ich mal sagen, ein bisschen sarkastisch, weil Sie sprechen ja ständig von der Digitalisierung und wir wissen, dass es ja in Richtung digitales Gefängnis gehen soll. Ich sage immer, unsere größte Hoffnung ist die Unfähigkeit der Gestalten, die das einführen wollen. Ja. Und man muss ja mal selbst irgendwo in ein voll digitalisiertes Umfeld gehen, am Flughafen oder sonst irgendwo, dann klappt das ja alles nicht. Die Leute stehen dann Schlange vor irgend so einer Einheit und irgendwas geht wieder nicht. Mhm. Bei Corona haben sie es ja selbst gezeigt, wie sie mit ihren ganzen Handytests und so weiter immer wieder gescheitert sind, weil gewisse Dinge nicht geklappt haben. Und das ist meine größte Hoffnung, dass sie sich übernehmen, weil sie einfach zu blöd sind. Ja,
da hast du schon recht. Aber Stefan, ich habe übrigens ich habe übrigens, also unbestätigte Quellen sagen in Berlin, dass es eigentlich keiner gemerkt hat, dass die Arbeit plötzlich eingestellt worden ist.
Frechheit, was bildet die sich ein hier, ja, Preradovic. Es geht gewaltig nach hinten los für diese regierenden Eliten und das erstaunlicherweise jetzt gerade auch in Frankreich. Das wurde sogar in Staatsmedien berichtet, der Deutschlandfunk schreibt, das gesetzliche Verbot für Minderjährige, Social Media unter dem Alter von 15 zu nutzen, stelle nach Auffassung des französischen Verfassungsgerichtshofes, der dort Verfassungsrat heißt, einen Zitat unverhältnismäßigen Eingriff in die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit der Bürger dar. Deswegen ist dieses Gesetz gekippt worden, kann nicht in Kraft treten. Der Präsident kündigte umgehend an, man würde einen konformen Gesetzentwurf nun nachschieben. Ja, bleibt abzuwarten, Milena, wiefern das möglich ist, aber zumindest machte es doch aufmerksam, dass offensichtlich noch leichte Zuckungen an Bürgerrechtsgarantien dort in Frankreich möglich sind.
Ja, und eigentlich ganz wichtig, dass dieser Verfassungsrat sogar die böse rechte Verschwörungstheorie als Argument gebracht hat. Also, die haben gesagt, das Verbot sei unter anderem unverhältnismäßig, da es alle Bürger zur Altersverifikation zwinge. Und also ergo zur Identifikation. Ne? Also insofern ist es schwierig, kann ich mir vorstellen, dass das also für Macron dort ein konformes Gesetz zu basteln, weil genau diese Altersverifikation, also die Identifikation, als Argument gebracht wurde vom Gericht. Ich glaube allerdings, dass das nur ein kleiner Rückschlag für diese Agenda ist, diese weltweite ID-Agenda, die ist ja, sagen wir mal, die ist ja ganz groß ausgerollt und auch viele Staaten, in Deutschland wollen sie es machen, in Österreich haben sich schon drauf geeinigt. Ich meine, Stefan, glaubst du, ein Verfassungsgericht in Österreich würde ähnlich handeln wie in Frankreich? Eher nicht, oder?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es so ähnlich abläuft, dass es einmal zurückgespielt wird, wie beim Tennis, ja, in der Aufwärmrunde, dann wird es ein bisschen repariert oder es gibt dann einfach eine Änderung der entsprechenden Argumentation, weil letzten Endes Endes sticht ja dann das größere Argument das kleinere und sie werden immer wieder sagen, ja, die Herausforderungen der Zukunft, der hybride Krieg, ihr habt ihn angesprochen, der macht es einfach nötig, dass wir auf gewisse Grundrechte verzichten müssen. Bei Corona haben wir ja den Exzess in Kurzzeit erlebt und ich glaube, das werden sie so auch machen. Ja. Die haben sich nicht weltweit darauf geeinigt, diese digitalen IDs einzuführen, um jetzt an französischen oder österreichischen Gerichten zu scheitern. Nein, 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 das wird bestenfalls verzögert, aber das ist ausgemachte Sache, das wird kommen, genau. Sie ziehen das durch, da fahrt die Eisenbahn drüber.
Den kann ich noch nicht, aber in der Tat, ich bin, man lernt nie aus.
Da kotzt der Wahl drauf.
Das auch, ja. Ist das auch österreichisch?
Nee, den habe ich gerade erfunden.
Ein bisschen österreichische Redewendungen einzubringen, ja.
Okay. Da kann sie es auch nicht lassen, die alte Rampensau Preradovic, da kommt mal was Neues, da muss sie noch einen draufsetzen. Ne?
Das sagt ausgerechnet der Brandenburg.
Zum nächsten Thema, meine Damen und Herren.
Das ist ja süß, das Glashaus, das arme Glashaus.
Jetzt muss ich wieder zu meinem Awareness-Team gehen hier und muss mich für verletzte Gefühle unbedingt. Und so. Ich empfehle euch allen dringend ein Video, das gerade im Netz kursiert, wo ein mit vier lila Westen, drei Damen in lila Westen, das Awareness-Team des, glaube ich, Christopher Street Days in Essen präsentieren. Herrlich, ganz großes Kino und wohl tatsächlich ernst gemeint. Aber das nur am Rande, denn ja, es wird wohl so kommen. Stefan, da stimme ich dir im Ergebnis zu, weil die dafür haben sie zu viel schon investiert. Dafür hängt zu viel auch davon ab und ich weiß nicht, wie der Verfassungsrat in Paris zusammengesetzt ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die erste Sorge nun der Seilschaften ist, sich zu überlegen, welche Entscheidungsträger man dort wie hineinschieben kann und wann man das wieder vorlegt, um dann vielleicht ein anderes Votum zu bekommen. Etwas anders läuft es derzeit, zumindest in manchen Teilen, weiter in den USA. Wir erinnern uns, dass dort Anthony Fauci, sozusagen die schlimmere Variante von Drosten Lauterbach-Spahn in den USA, in einer Senatsanhörung mit seinen Taten konfrontiert wurde. Jetzt ist interessanterweise ein ehemaliger Kollege von ihm, der frühere Senior Advisor des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, ein Dr. David Morenz, von einem Bundesgericht in Greenbelt, USA, angeklagt und hat dort auf schuldig plädiert. Er hat sich bekannt zur Verschwörung von Begehung von Straftaten. Namentlich geht es darum, dass er wohl im 2020 die Kommunikation des NIH-Zuschusses für die Virenforschung im Kontext der Lab-Leak-Theorie, also des Wuhan-Institutes of Virology, verschleiern wollte, also die Beweise dafür verschwinden lassen wollte, den Verdacht davon ablenken wollte, dass die dortigen Forschung im Wuhan-Institut, aus dem ja nach den ersten Behauptungen der Regierung, der damals das sogenannte Coronavirus entwich, dass das mit US-Geld finanziert wurde. Das also ein weiterer Eintrag in der langen, langen und Milena, ich glaube, überlangen Liste von, ja, das haben wir immer so gesagt. Aber immerhin kommt es zu dieser offiziellen Feststellung, auch wenn das jetzt ein Bauer im Prinzip ist im Vergleich zu anderen Tätern.
Dieser Morenz war ja einer der wichtigsten Komplizen von Anthony Fauci. Und die haben ja zusammen, haben die Papers geschrieben über die Corona-Pandemie, Herdenimmunität, über die Impfstoffe. Und diese Papers haben sie hinterher als Belege für ihre Politik oder für Faucis Politik hergenommen. Also ich bastel mir meine eigene Wissenschaft, die ich dann mit Verweis auf diese Wissenschaft umsetze. Und auch ganz interessant, auf dem Blog Dr. Bienes Newsletter von Sabine Stäbel, da kann man ganz genau auch schön nachlesen, wie Drosten in diese Verschwörung verwickelt war und auch in diese Papers. Also ich bin ja mal gespannt, wann dieser Skandal nach Deutschland schwappt. Ich tippe auf erstmal eher nicht. Aber in diesem Zusammenhang ist ja auch spannend der Rücktritt von Jeremy Farrar als Vizechef der WHO. Das war ja jetzt auch. Und der war neben Fauci und Drosten auch ein ganz wichtiger Protagonist dieser Fake-Pandemie. Und der hat auch 2020 und 2021 als damaliger Chef des Wellcome Trusts, also der zweitgrößten Pharma-Lobby nach der Gates-Stiftung, hat der diese betrügerischen Papers von Fauci und Morenz unterstützt und durch viele Investitionen in die Impfindustrie so richtig abgesahnt. So, und der ist jetzt zurückgetreten. Das natürlich nicht offiziell deswegen, aber ja, er ist zurückgetreten. Mhm. David Morenz sitzt wegen Verschwörung vor Gericht. Also Fauci ist zumindest mal demaskiert, noch durch die Begnadigung geschützt, aber trotzdem komplett demaskiert. Also ein bisschen was bröckelt schon.
Ja, ja, und vor allem so offen wie Stali, kann man sagen, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit geringer, dass so etwas in den USA nochmal öffentlich durchgehen würde. angesichts der öffentlichen Feststellung eben dieser Untaten, auch wenn einer der schlimmsten Protagonisten, Fauci, ja durch die Begnadigung von Biden eigentlich weiter geschützt ist vor tatsächlichen Verfolgungen. Die andere große Erzählung der Regierung ist bekanntlich in Europa ebenso in Amerika demaskiert worden. Elon Musk sagt bereits, dass die Schuldigen für die Umvolkungsmorde und Vergewaltigung dereinst in einem Nürnberg 2.0 in Europa vor Gericht stehen werden müssen. Das ähnlich klingt ja die US-Administration. Derweil wird natürlich von der Brüssel-Mafia weiter geleugnet, dass es überhaupt so etwas wie eine Umvolkungspolitik geben soll. Derweil berichtet die Welt von einer Veröffentlichung der Unfallchirurgen Deutschlands. Beinahe jeden Tag wird irgendwo in Deutschland ein Schwerverletzter wegen gewalttätiger Auseinandersetzung mit Stichwaffen chirurgisch behandelt. 336 waren es insgesamt im Jahr 2024. Nur 12 Jahre vorher waren es noch 212. Ein Anstieg von 58,8%. Und Reitschuster weiß von Zahlen aus Dänemark zu berichten, die es in sich haben. Das dänische Finanzministerium hat offizielle Daten zur Nettosteuerleistung von Einwanderern aus 36 verschiedenen Ländern veröffentlicht. 24 von 26 nicht-muslimischen Nationen entlasten die Steuerzahler. Alle 10 muslimischen Nationen kosten Dänemark Geld. Einwanderer und Nachkommen belasten die öffentlichen Finanzen insgesamt mit rund 16 Milliarden dänischen Kronen, macht 2,1 Milliarden Euro. Stefan, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir überhaupt noch gebraucht werden, aber im Prinzip müssten wir es doch als Altnazis jetzt zur Ruhe setzen und sagen, es ist ja, okay, wir haben es euch gesagt, ja. Jetzt schaut's mal, oder? Also ja. Es wird langweilig, unseren Job zu machen irgendwann.
Also. Ja, ich denke aber, dass es durchaus notwendig ist, immer wieder die entsprechenden Einordnungen zu zeigen. Ja, dieser tägliche Einzelfall, da kommt ja nicht einmal mehr die Bild-Zeitung dran vorbei, den zu berichten, weil die Messermorde, die Messerangriffe, die Vergewaltigungen, diese ganzen Dinge, die werden in einer derart großen Anzahl in den Redaktionen aufschlagen, so wie überall bei uns auch. Da muss es einfach berichtet werden. Aber dann mal auch wieder die Zusammenhänge zu zeigen den Leuten und vor allem auf die Schuldigen zu verweisen, nämlich die Politiker und die Massenmedien, die das alles uns eingebrockt haben, die diese Verbrechen der Überfremdung und der offenen Grenzen begangen haben. Das ist schon noch uns vorbehalten, weil andere gibt es, die ganz gern Sand in die Augen streuen. Und wenn sich die Bild aufregt über die Migration oder über die Gewalt, die von dieser Seite kommt, das ist, die Bild-Zeitung ist ja ein Haupttäter. Da denke ich jetzt auch mal an die leidenschaftliche Rede von Julian Reichelt diese Woche, wo er gesagt hat, es ist ein Verbrechen, dass Deutschland islamisiert wird. Ja, Herr Reichelt, können Sie sich nicht mehr erinnern? Sie haben den Slogan Refugees Welcome erfunden. Als Sie Bild-Online-Chefredakteur waren 2015, haben doch alle beklatscht und die, die es kritisiert haben, als Rechtsextreme bezeichnet. Und dann gibt es Leute, die sagen, nein, der Herr Reichelt, der darf sich ja verändern, der darf seine Meinung ändern. Der Herr Reichelt hatte auch 2015 schon genügend Einblicke und Einsichten aufgrund seiner Lage als Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung, dass er wusste, dass es um dieses Land mit Migration äußerst schlecht steht. Und daran dürfen auch wir gerne erinnern, um hier diese ganze Diskussion am Ende des Tages auch in eine richtige Richtung zu lenken. Denn die richtige Richtung ist nicht, dass man immer mehr Integrationsgelder bereitstellt, dass man immer mehr auf die Einwanderer eingeht, wie das ja von gewissen Kreisen gefordert wird, sondern nur die konsequente Remigration, die friedliche, humane Remigration natürlich, aber konsequente, das ist die einzige Lösung. Und das ist, glaube ich, schon noch Leuten mit Weitsicht oder wie du uns bezeichnet hast, Altkritiker vorbehalten.
Ich trage diesen Begriff durch. Ich gehe mittlerweile überall rein und sage, gut, ach, hier ist der Nazi, weil ich die Abnutzung, was da selbstverständlich eine zynische Abnutzung des Begriffs ist, da mache ich mir einfach das zu eigen, was die sogenannte Antifa damit ja tut, weil sie diese Art von Kritik als Nazitum bringt. Und die von dir angesprochene Bild-Zeitung berichtet dieser Tage ja auch, und man achte genau auf die Formulierung, über Wolfgang Büscher, 66 Jahre, als Sprecher des Berliner
Hilfswerks. Ich würde ganz kurz auch noch was gerne sagen zu diesem Thema.
Achso, wir sind noch bei dem Thema, aber schieb's doch dann jetzt vorher ein. Gerne auch jetzt.
Aber, ja, genau. Ich meine, in Deutschland gibt es diese Daten wie aus Dänemark ja nicht, ne? Aus Gründen. Und die Altmedien fallen ja immer damit auf, dass sie sagen, ja, Migrationswelle wird weniger, ne, und weniger hoch und so. Aber natürlich werden mehr kommen und das keine Kernphysiker, weil sie es ja auch wissen, wie gut man hier lebt und dass halt auch keiner abgeschoben wird. Also in diesem Jahr, und das ist auch wieder Bild-Zeitung, die hatte diese Zahlen präsentiert, in diesem Jahr sind bisher fast 9000 festgeplante, gebuchte und bezahlte Abschiebungen gescheitert. Mhm. Der Grund, die zuständigen Bundesländer haben die ausreisepflichtigen Migranten nicht zum Flughafen gebracht. Also, das war alles gebucht. Wir haben das längst bezahlt. Mhm. Und das Problem ist nicht neu. Im gesamten vergangenen Jahr sind sogar knapp 18.000 Abschiebungen und Rückführungen fehlgeschlagen. Also, selbst diese, die beschlossen sind, werden einfach nicht durchgeführt. Uns wird nur ab und zu ein Flieger präsentiert, der dann abhebt und sagt, das ist der Flieger nach Afghanistan.
Ja, und da sitzen dann natürlich dann ein, zwei Fälle drin, die sie öffentlichkeitswirksam verbreiten von Menschen, die seit 20 Jahren in Deutschland arbeiten. Entweder ist es dann ein Serienvergewaltiger, dass sie mal einen nehmen und abschieben, oder sie schleppen irgendein Kind aus der Schule, was bestens integriert ist, was Deutsch spricht und erklären dann, wie grausam Abschiebungen sind. Und ich bin ja, das passt vielen auch nicht, auch ein harter Gegner von Abschiebungen, weil sie schlicht nicht funktionieren. Bekanntlich habe ich als Abschiebearzt der Berliner Polizei reichlich diese Abschiebeflüge begleitet und ich kann euch sagen, sie sind Augenwischerei, völliger Blödsinn. Da werden dann irgendwelche Menschen aus Afghanistan, Eritrea oder sonst wo von Berlin nach Athen geflogen oder von Leipzig nach Athen, weil das Griechenland das Land war, in das sie zuerst reinkam. In Athen stehen dann freundliche griechische Polizisten, die diese Menschen entgegennehmen, ihnen auf die Schulter schlagen und sie auf den Parkplatz laufen lassen. Von dort aus sind sie wieder frei, weil die sind dann abgeschoben in das Land, wo sie hin sollen. Und zufällig steht dann direkt auf dem Parkplatz des Athener Flughafens ein Bus mit dem Zielort Berlin, was für günstige 350 Euro oder sowas die Menschen dann gleich wieder weiter zurückbringt. Das ist also ein vollkommen absurdes Augenwischen, die Menschen mit irgendwelchen Zwangsfliegern irgendwo von A nach B zu schieben, selbst wenn sie da ankommen. Ist was anderes, wenn man sie tatsächlich bis nach Afghanistan fliegt, da ist es dann etwas teurer. Aber Abschiebungen und diese Zwangsmaßnahmen sind aus meiner Sieht auch vollkommener Blödsinn und unnötig. Es reicht, dass die angeblich nicht funktionierenden Pull-Faktoren einfach mal alle ausgesetzt werden und diesen Menschen schlichtweg nicht mehr bezahlt wird.
Ja, aber Remigration ist doch auch Abschiebung.
Nee, Remigration ist vor allem Unterlassen der Pull-Faktoren, Abdrehen des Geldhahnes. Das sagt, glaube ich, auch Martin Sellner als der große Remigrationspräger. Mhm. Die Abschiebung erübrigt sich, wenn die Pull-Faktoren wegfallen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber
ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Man spart sich ja durch diese ganzen Migrationskosten, das sind ja mehr riesige Milliardenbeträge, dann kann man ja Anreize geben. Und sag mal jedem Scheinasylanten hier, der ohnehin hier keinen Job hat, er muss sowieso gehen, aber wenn er schnell geht, so ein bisschen Sondervergünstigung, da bekommt er ein paar tausend Euro Starthilfe für zu Hause und dann werden viele das Land verlassen.
Ja. Das ist eine Trump-Idee. Das denke ich schon. Der Magnet zitiert den Trump und da sehen wir wieder, wie die alten Nazis zusammenhalten. Trump hat es ja sogar so gemacht mit der App, schieben sie sich selbst ab. Du konntest also mit einer speziellen App von den Amerikanern dich selber abschieben und dann damit gleich dein Geld buchen. Das ist schon der Hammer, ja. Mal gucken, ob es so kommt. Derweil berichtet, wie gesagt, die Bild-Zeitung über Wolfgang Büscher, 66, Sprecher des Berliner Hilfswerks Die Arche. Der schlage laut Bild Alarm. Nach 25 Jahren Jugendarbeit sagt Büscher, wir steuern auf eine Katastrophe zu, die bald nicht mehr zu handeln ist. Migration kann funktionieren, aber nur mit klaren Regeln, Sprache und Integration. Das ist nicht mehr der Fall. Wir verlieren langsam die Kontrolle über die Entwicklung. Entschuldigung, das sagt Herr Büscher. Die Arche betreut in Berlin rund 1000 Kinder und Jugendliche, schreibt die Bild. Bundesweit erreicht die christliche Hilfsorganisation in 40 Einrichtungen 11.500 junge Menschen. Der Migrantenanteil beträgt 80%.
Ja, also ich meine, Büscher warnt seit Jahren immer wieder, regelmäßig wie ein Uhrwerk und niemand hört ihm zu, nichts passiert. Und das Einzige, was sich geändert hat, dass jetzt auch Büscher irgendwie ins Visier gerät. Ja, da schreibt die Bild ja auch, mittlerweile wird der Arche-Sprecher regelmäßig in sozialen Netzwerken bedroht. Büscher muss weg, wann ist er endlich tot? Andere forderten, er solle geschächtet werden. Wir sind vorsichtig geworden, so Büscher. Also, und ich meine, wenn er sagt, die Kontrolle langsam verlieren, das weiß der natürlich auch. Ne, das sagt er jetzt mal so. Die ist natürlich längst verloren. Also die radikalen Islamisten oder die Clans, das sieht man jeden Tag, haben null Respekt vor Deutschland, seinen Werten oder vor der Polizei. Ja, die verachten uns, weil wir schwach sind. Mhm. Und so wachsen ja auch die Kinder auf. Und das sind die Kinder, die Büscher dort sieht. Ne, das sagt er ja auch. Die sind nicht mehr demokratisierbar, sagt er.
Ja. Gut, demokratisierbar möchte ich auch nicht mehr sein, nicht in dem Sinne, was die meinen, aber das ist natürlich die spiegelbildliche Betrachtung des Ganzen. Und ganz am Ende, all der, sagen wir, weniger guten Nachrichten, da kommen dann die Wirtschaftsnachrichten. Wer sich für Details und Hintergründe interessiert, ist wie immer sehr herzlich eingeladen, sich auch am Freitag das nackte Geld anzuhören, wo Banker Hermann es im Großen erklärt, auch für wirtschaftsferne Köpfe wie mich. Im Kleinen oder beziehungsweise kurz betrachtet, da sind es solche Schlagzeilen und Meldungen wie diese der Welt, die es zusammenfassen. Die Welt Bild berichtet, Praxen, Kneipen und Betriebe 2025 mussten so viele Unternehmen schließen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Gleichwohl, schreibt die Welt, gehen nur rund 13% der erfassten Schließungen auf Insolvenzen zurück. Insbesondere kleine Firmen sterben abseits der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie keine Mitarbeiter mehr finden oder weil es keinen Nachfolger gibt. Und Stefan, ähnlich sieht es ja auch in Österreich aus. Da hatte, glaube ich, letztes Jahr die Republik die stärkste oder die höchste Anzahl an Insolvenzen eigentlich seit Gründung eben der aktuellen Republik. Und dieses Sterben durch fehlende Übernahmen und durch Nachfolger. In Deutschland wissen wir, da sind es ja rund auch 10% der Bevölkerung, die Auswanderungsabsichten klar haben und angeben, das in den 8 Jahren umzusetzen. In Österreich dürfte es ja relativ ähnlich laufen. Ein bisschen verwoben sind ja deutsche und österreichische Wirtschaft auch, dank gegenseitiger Abhängigkeit. Wie schaut es da aus?
Ja, ich denke mal, ganz generell ist es so, dass wir hier in einem Land leben, in Deutschland oder Österreich, das ist vollkommen egal, weil es ähnelt sich sehr, wie du sagst, das immer mehr zu einem lebensfeindlichen Lebensraum gemacht wird von der korrupten Politelite. Sie tun alles für Unternehmer, dass es sich einfach nicht lohnt, selbstständig zu werden, ein Unternehmen zu gründen, dass man schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein muss, wenn man sich die ganzen Behörden, Schikanen, Auflagen von der EU bis zur Gemeinde ansieht, womit man konfrontiert ist. Dann die wirtschaftliche Inkompetenz der herrschenden Kaste. Man kann ja nicht mehr planen, wie geht die Inflation weiter, wie wird es mit den Energiepreisen, ein Mangel an Facharbeitern tatsächlich, weil die es in den letzten 20 Jahren ins Land geholt haben, die ganzen Fachkräfte, sind bestenfalls Macheten- und Messerfachkräfte. Und es ist einfach insgesamt für Unternehmen ganz dramatisch und deswegen werden diese Zahlen auch nicht besser werden. Und das Bewusstsein bei der Politik oder auch bei den Medien, die ja letzten Endes so etwas anstoßen könnten, die ist einfach nicht da. Ich habe diese Meldung heute bei der Bild gelesen. Zuerst war der Titel 188.000 Firmen verschwunden. Industrie drängt Merz zu Reformen. Die sind nicht verschwunden, die wurden umgebracht, ja, oder sie wurden vergrault, wenn sie keine Nachfolger finden. Und das ist eine dramatische Situation, die nur besser wird, wenn sich die Gesamtrahmenbedingungen verändern, wenn die Bürokratie abgebaut wird, wenn diese Länder wieder zu einem entsprechenden Nationalstolz zurückkommen. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte gern Leistungsträger sein, ohne bestraft zu werden, weil man vielleicht etwas verdienen könnte in diesen Staaten. Da muss es wirklich eine radikale eine Wende geben. Die etablierten Parteien, da bin ich völlig überzeugt, sie hätten es längst beweisen können, sind unfähig dazu.
Sagt ein Unternehmer aus Österreich und ich kann mich dem nur anschließen. Ich war mal Unternehmer in Deutschland und könnte euch jetzt eine Geschichte erzählen, welche besagte Veranstaltung dort auf Mallorca, die ja in Spanien stattfindet damit, nicht? Wir erinnern uns, dass die Insel dazu gehört, ist ja spanisch mehrwertsteuerpflichtig. Und jetzt stellt euch vor, welchen Spaß es verursacht, wenn du als deutscher Exilant in Spanien eine Mehrwertsteuerregistrierung brauchst mit einer amerikanischen Firma. Ich spiele jetzt seit vielen Tagen mit vielen Repräsentanten überall auf der Welt, Notaren, apostillierenden Instanzen und allen möglichen Agenten, die dafür zur Verfügung stehen. Das Spiel Anmeldung einer NI und einer NIF, die spanisch Inhaftierten wissen, was das ist, und um in Spanien Mehrwertsteuer abzudrücken. Es genügt nicht zu sagen, liebe Spanier, hier wäre Mehrwertsteuer, die ich nur ein einziges Mal zahlen muss, weil ich ansonsten hier nicht tätig bin. Nein, 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 nein. Nein. Es braucht eine persönliche Registrierung für einen Direktor dieser Firma, eine ganz persönliche mit einer Privatadresse und auch Anwesenheit an sich, die man nur schwer ersetzen kann. Dann eine zusätzliche Registrierung der Firmenentität, jeweils mit apostillierten Urkunden. Das ist ein absoluter Wahnsinn. In den USA ist das original ein Klick in einem Selbstverwaltungsportal deines zuständigen Secretary of States, dann bekommst du das alles. Auf europäischer Seite ist es ein Spießrutenlauf, wo wirklich um jeden Preis verhindert werden soll, dass Investitionen in diesem Land stattfinden. Ist schon irre. Wahnsinn. Ja, sie machen es trotzdem. Das Ganze hat auch Konsequenzen und damit sind wir tatsächlich bei der letzten und wichtigsten Wirtschaftsmeldung dieser Tage, denn sie ist, und das geht auch an alle nicht volkswirtschaftlich Interessierten, die entscheidende für die Zukunft der Volkswirtschaften der westlichen Welt. Da vermeldet unter anderem der Deutschlandfunk, die US-Staatsverschuldung beträgt jetzt gigantische 40 Billionen US-Dollar. Damit stieg sie stärker an, als von Regierungsexperten bislang prognostiziert. Folge ist unter anderem, dass die Zinsen, die Zinsverpflichtung für die Staaten überproportional steigen. Sowohl die USA als auch Deutschland und der größte Teil der westlichen Welt zahlt mittlerweile massiv mehr Zinsen für seine zunehmende Staatsverschuldung, was dazu führte, dass die letzten angebotenen Staatsanleihen sowohl von Deutschland als auch von den USA nicht vollständig aufgekauft wurden, so wie das sonst üblich ist, und tatsächlich sowohl Herr Klingbeil als auch der amerikanische Finanzminister Probleme hatten, ihre Staatspapiere am Finanzmarkt zu platzieren. Das klingt furchtbar langweilig, ist aber der entscheidende Hebel der Staatsfinanzierung, weil nicht die Steuern, sondern tatsächlich diese Staatsschulden das sind, womit die Staaten ihr Geld bekommen, ihren immer unersättlichen Finanzbedarf decken, und die steigen spürbar. Auch Apollo News berichtet darüber, dass oder deren Wirtschaftsexperte berichtet darüber, dass das letztlich der entscheidende Hebel sein wird, der die Zukunft der Stabilität auch der Eurozone bestimmt, und da sieht es alles andere als gut aus. Tja, mal gucken.
Schön zum Rausgehen jetzt, ne? So mit, da kann man den Leuten so ein gutes Gefühl mit auf den Weg geben.
Ja, ist immer ein bisschen schwierig angesichts der Nachrichtenlage, das stimmt schon.
Bei uns ist ja alles besser, kann man jetzt am Schluss noch sagen. Nein, Scherz beiseite, noch eine kleine Mini-Zahl.
Ich habe die Berge, den See.
Ich habe mir nebenbei jetzt, wie Paul das vorgelesen hat, mit den Staatsschulden in den USA, mal die deutsche Schuldenuhr aufgemacht.
Jetzt wird's lustig.
Wir stehen gerade aktuell bei 2,8 Billionen Staatsschulden. Das bedeutet Neuverschuldung pro Sekunde 7.000 Euro. Also jede Sekunde, was wir hier sprechen, 7.000 Euro mehr Schulden, allein über den Zinsendienst, denn Zinsen pro Sekunde fallen an 1.601 Euro. Also das ist schon ganz lohnend, und die kommen dann nie wieder raus, die Staaten. Die Geldfrage ist die entscheidende, würde jetzt zu weit führen natürlich, das hier am Ende noch aufzureißen. Interessierte Zuhörer deiner Podcasts wissen ja Bescheid, aber das ist schon, das wird immer brutaler.
Das ist so.
Und ja, und was macht man in solchen Fragen? Krieg.
Ja klar.
Inflation und Krieg. So entwerten sie es immer wieder.
Das ist die alte Antwort. Wer es genau wissen will, wird von Hermann dem Banker im nackten Geld wirklich detailliert instruiert, weil der Experte schaut nach Japan. Ja, das ist die Kreditkarte der westlichen Welt gewesen. Und auch in Japan passiert genau das, was wir in der westlichen Welt sehen, die ja, auch wenn sie geografisch Japan nicht inkludiert, vom Wirtschaftssystem her ja dazugehört, weil da das billige Geld herkam, auch dort steigen die Zinsen. Schaut es euch an, hört es euch an oder auch nicht. Jedenfalls war es das für diese Woche hier bei uns in der Runde, und ich kann euch nur zurufen, was ich schon so oft sagen musste: Unsere Freiheit, die bleibt so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand, und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden oder eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das sehr gute Gespräch. Stefan Magnet und Milena Preradovic. Das war Nummer 256 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und führt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.